Weil was nicht funktioniert und was auch Teile der schlechten Ergebnisse der Orthopädie, sagen wir mal 1 und 2.0 ausmacht, ich kann noch so eine tolle Knieprothese operieren. Wenn der Patient danach nicht mitarbeitet, sondern wenn er meint, er gibt sein Knie bei mir ab und kriegt danach wieder ein perfektes Knie raus, der Schuss geht nach hinten aus.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Orthopädie war lange Zeit vor allem eins, reparierend. Doch was, wenn es gar nicht darum geht, Schäden erst zu beheben, sondern den Körper frühzeitig dabei zu unterstützen, sich selbst zu regenerieren und gesund zu erhalten? Professor Dr. Philipp Schöttle ist einer der führenden Experten für regenerative Orthopädie in Europa und jemand, der nicht nur das Knie, sondern den ganzen Menschen sieht. Nach jahrzehntelanger Erfahrung als klassischer Orthopäde hat er sich mit NAD Plus Longevity auf eine neue Art der Medizin spezialisiert, die weit über Spritzen und Skalpell hinausgeht. In seiner Praxis kombiniert er neueste Wissenschaft rund um Stammzellen, NAD Plus und Longevity mit dem Ziel, Menschen nachhaltig, beweglich, schmerzfrei und gesund alt werden zu lassen. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Professor Dr. Philipp Schöttle.
Vielen Dank, Herr Behrens, lieber Nils. Schön, dass das stattfindet. Ich freue mich sehr und danke für die Introduction.
Ja, ich freue mich auch, Philipp, dass das hier klappt. Wir können vielleicht so viel sagen. Wir haben es schon mal versucht, aber irgendwie hat dann die Aufnahme nicht so gut funktioniert. Insofern kann dieses Gespräch nur viel, viel besser werden. Und wir nehmen jetzt gerade an einem Montag auf. Deswegen weißt du vielleicht noch direkt, wie dein letzter Sonntag gut für Longevity war.
Oh, mein letzter Sonntag war tatsächlich gut für Longevity, weil ich habe ihn mit der Family verbracht. Ich war extrem viel draußen. Wir haben einen Städtetrip gemacht und es war einfach dieser Austausch mit Kindern und wieder mal die Welt durch Kinderaugen sehen. Das ist schon und mal weg und nur runter stressen. War extrem erholsam. Hätte ich gar nicht gedacht, obwohl so ein Städtetrip wirklich mit viel Eindrücken zu tun hat, gedacht, boah, da kommst du bestimmt zurück und bist paniert. Gar nicht. Dadurch, dass immer nur Laufen war, keine Termine, man sich hat gehen lassen, war echt gut.
Klingt super. In welcher Stadt wart ihr denn?
Wir waren in Paris. Ich habe ganz lange oder Teile meiner Ausbildung in Paris gemacht. Also nicht als Student, sondern wirklich als Assistenzarzt war ich dort an der Universitätsklinik tätig.
Nice, klingt sehr gut. Klingt sehr gut. Ich finde Paris super, wenn die Franzosen nicht mehr. Nein, das habe ich. Nein, ich habe tatsächlich immer das Problem in
Ja, regarde, je suis demi français, donc on fait attention, c'est pas né clair ici.
Das ist sehr gut. Ich habe wirklich das Problem, dass selbst wenn ich mir mal Mühe gebe, da Französisch zu reden und ich kann es wirklich so gut wie gar nicht, dass die dann aber auch das so massiv ignorieren. Deswegen lass uns lieber über Orthopädie reden. Wir haben nämlich heute ein Thema und dieses Thema nennen wir Orthopädie 3.0 oder genau genommen hast du eigentlich mir diesen Titel ein bisschen vorgegeben und deswegen darf ich dich auch fragen, was meinst du eigentlich damit?
Orthopädie 3.0, damit meine ich eigentlich die Entwicklung der Orthopädie, wie sie in meinen Augen heutzutage sein soll. Auch so ein bisschen in Anlehnung an Peter Attias Medicine 3.0. Was haben wir gemacht? Wenn du die Orthopädie anschaust und auch teilweise noch so, wie ich sie gelernt habe, dann kannst du davon ausgehen, dass es so alle 20 bis 25 Jahre gibt es Meilensteinveränderungen. In der Medizin war es die Entdeckung der Antibiotika und dann der Impfstoffe. Und wenn du es auf die Orthopädie schaust, dann wurde halt anfangs geschient oder amputiert. Das ist jetzt sehr lange her. Dann kam irgendwann die Möglichkeit, Brüche mit Platten zu verschrauben. Das war so relativ frühzeitig schon. Dann gab es irgendwann in den 50er, 60er Jahren fing es dann an, dass man Gelenke mit künstlichen Gelenk ersetzen, also Prothesen ersetzen konnte. Dann wieder 20, 25 Jahre später fingen wir an mit kamerageführten Operationen. Vormals große Eingriffe deutlich kleiner und weniger invasiv zu machen. Dann kam als nächstes irgendwann die Orthobiologie. Das heißt, man fing an, sei es anfangs durch Magnetfelder und viel, aber berechtigt, jetzt nicht falsch verstehen, Try and Error im Sinne von Versuch dabei, sondern das waren Dinge, die wirklich funktioniert haben, wenn man sie mit der richtigen Indikation hatte. Plasma. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, was kommt jetzt? Und jetzt kommt eigentlich die körpereigene Regeneration. Was jetzt hier in sich beim Orthopädie 3.0 zusammengreift, ist die Verwendung von körpereigenen Stammzellen in Kombination mit, wenn ein mechanischer Schaden vorliegt, dann Eingriffen, immer noch die klassische Orthopädie, Unfallchirurgie und aber eben auch, da bist ja du der Meister, nennen wir es jetzt mal Health-Span-Erweiterung. Es bringt nichts, wenn ich einen Punkt im System versorge, also ein Knie wieder gerade stelle, wieder stabil mache, das Gesamtsystem aber so im Eimer ist, ja, dass das Knie danach auch nicht wirklich in der Art und Weise heilen wird. Und deswegen eben den Körper als Gesamtes, die Stammzellen als maximal powerfules Eigenheilungsmöglichkeit und eben die klassische Schulmedizin, um offensichtliche mechanische Probleme zu lösen. Dieses Dreibein.
Wow, du hast mir damit gleich Frage 1 und 2 sozusagen gleichzeitig beantwortet, 3 auch noch. Und die Frage 4... indirekt.
Ich bin wieder viel zu schnell.
Nein, alles hier. Gut, alles gut. Du weißt ja nicht, was ich dich fragen will, aber ich finde einen Punkt, den du jetzt so angesprochen hast, den ich mir aufgeschrieben hatte, was eigentlich in der klassischen Orthopädie bisher zu kurz kam, den finde ich, hast du sehr gut beantwortet auf jeden Fall. Trotzdem möchte ich diese eine Frage, die du halb beantwortet hast, was inwieweit sich dein Blick auf den menschlichen Körper verändert hat, seitdem du quasi mit diesem Orthopädie 3.0 Blickwinkel drauf schaust?
Ich kann das jetzt nach, wann habe ich damit angefangen? Also ich kann das nach 4 Jahren jetzt tatsächlich auch wieder historisch erzählen. Einmal, wie hat sich mein Blickwinkel geändert? Zweitens, wie hat sich der Blickwinkel meiner Patienten geändert? Und drittens, auch sehr interessant, wie ändert sich oder hat sich nicht geändert oder konfrontativ gehen meine Kolleginnen und Kollegen damit um? Das ist nämlich auch ganz spannend. Und das System damit. Also, Punkt 1, das war sicherlich bei mir auch an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Ich hatte eine relativ langfristige Geschichte, selber orthopädisch, die ich nicht in den Griff bekommen habe, bis ich mich selber in den Griff bekommen habe. Das kannst du immer sagen, das war so N=1, anecdotal result, aber ich habe zumindest gesehen, dass es funktioniert bei mir, aber individualisiert. Da sind wir bei dem beim Steckenpferd.
Longevity. Und magst du teilen, worum es genau da ging, oder das ist zu komplex?
Ich teile das ja auch in meinem Buch, in meinen 83 Hacks über die Longevity, die auch viel orthopädisch angelehnt ist. Ich hatte mich durch Corona, also durch die wirtschaftliche Situation in Corona und auch weil ich selber eine recht zackige Corona-Infektion trotz Impfung hatte, bin ich in einen Burnout gerutscht. Dann hatte ich eine relativ hartnäckige Sehnenentzündung, die mich dann auch noch vom Sport abgehalten hat. Und dann habe ich es eben mit den üblichen Sachen versucht, der Stoßwelle, und ich habe Zeug injiziert und ich habe das alles gemacht.
Wobei man fairerweise sagen muss, die Stoßwelle ist, würde ich jetzt auch noch nicht mal sagen, dass das üblich ist. Also ich würde sagen, wenn du jetzt in München mal in 10 Orthopädie-Praxen gehst, würde ich sagen, sind
dann hast du in 11 die Stoßwelle.
Ja, genau. Also von daher.
Nein, es ist so. Also das mag vor ein paar Jahren noch anders gewesen sein. Also auf jeden Fall auch Schulmedizin und dies und jas und Bestrahlung, alles. Ne? Und selber rutschte ich parallel dazu im Healthspan-Sektor immer tiefer in der Spirale runter, weil mich mein, ob man es jetzt Erschöpfungssyndrom, Burnout, Energielosigkeit nennt, wie du es willst. Und erst als ich komplementär gearbeitet habe, nämlich da eine klare Entgiftung, klar raus mit den freien Radikalen. Ich habe dann angefangen, auch zu der Zeit maximal mit NAD+, aber erst zu arbeiten, nachdem ich detoxed hatte. Dann auf einmal war der Erfolg durch die konservative Therapie an der Achillessehne erfolgreich. Also so viel dazu. Also das war so ein bisschen das. Dann habe ich auch den alten sportmedizinischen Geschichten rausgefunden. Dann habe ich mich mit vielen gemeinsamen Bekannten unterhalten, die alle nicht aus der Orthopädie kamen. Und wenn, dann waren es Sportmediziner, die Schulterzucken meinten, ja klar, wenn du aber aus der Welt der Orthopädie kommst, wo es immer nur darum geht, du operierst, du richtest, du stehst im Saal, da hörst du das nicht. Das ist, es gibt auch kein Interesse weder von den Kliniken noch von den Krankenkassen noch von irgendjemandem, dass du diesen Deckel zu dieser Seite, die Tür sollst du besser gar nicht aufmachen. Ja? Ich gleich rüberkomme in die nächste. Und dann wurde ich von vielen bepflichtet und dann fängst du natürlich an zu lesen. Dann fängst du dich an mit Leuten wie mit dir auszutauschen. Und die bestätigen mich. Und dann liest du auch mal andere Literatur als die, die du bisher gelesen hast. Ich wollte sagen, das war ein Brainwash, aber so. Dann fing ich an, aus dem eigenen Erfolg auf Patienten, die genügend Compliance, so nennen wir das bei Patienten, die sagen, sie arbeiten mit, weil es liegt ihnen dran, weil was nicht funktioniert und was auch Teile der schlechten Ergebnisse der Orthopädie, sagen wir mal 1 und 2.0 ausmacht. Ich kann noch so eine tolle Knieprothese operieren. Wenn der Patient danach nicht mitarbeitet, sondern wenn er meint, er gibt sein Knie bei mir ab und kriegt danach wieder ein perfektes Knie raus, der Schuss geht nach hinten raus. Ja? Da eben auch dann so die Kombi. Dann
vielleicht mal ganz kurz darauf einzugehen, weil wir hatten es tatsächlich schon mal in einer anderen Podcast-Folge im Zusammenhang mit Arthrose, dass ja genau der Grund häufig, dass, was weiß ich nicht, ist im Falle von Arthrose, von Entzündungen im Körper sozusagen, die ja häufig dann auch mit dazu führen, dass das dann ja etwas ist, was, wenn nur das Knie rausgenommen ist, dass der das, was die Entzündung mal ausgelöst hat, also sprich der ungesunde Lebensstil, Stress, was immer eben halt damit verbunden ist, Ernährung, dass das ja weiterhin bleibt und damit dann ja auch das nächste Knie oder die Hüfte einfach befallen wird. Also ich finde, das ist ja mal so.
Oder noch schlimmer, dass das gar nicht gut wird. Du stehst vor Röntgenbildern und sagst, besser kann die nicht sitzen. Und trotzdem wird es nichts.
Ja, und das ist eben halt genau dieses, genau was du sagst. Also einfach diese Grunddenke des Quickfixes, aber nichts grundsätzlich ändern zu wollen. Und ich glaube, das ist so der mitentscheidendste Punkt, der nicht nur für die Orthopädie gilt, aber für die Orthopädie natürlich insofern sehr frappierend ist, weil man natürlich da den massivsten, sage ich mal sowas, mechanischen Eingriff macht und man denkt, jetzt müsste doch eigentlich alles gut sein. Und es ist es nicht, ne?
Nee, eben nicht. Und das ist auch ganz spannend. Warum laufen Patienten berechtigterweise zu irgendwelchen Ärzten, die den und den Sportler in der und der Zeit zurückgebracht haben? In der Annahme, dann wird es bei ihnen genauso sein. Ja, warum ist denn so ein Sportler nach 6 Monaten wieder fit, wo du nach 9 und ich nach 12 vielleicht wieder fit bin? Ja, sicherlich nicht, weil er vorher untrainiert war und nur Cola und was der Geier was getrunken hat und danach genauso weitergemacht. Ja, aber das wird immer außer Acht gelassen. Ja, der hat den Sportler operiert und deswegen ist das... Ja,
ja.
Es gehören immer zwei dazu. It's always two for a match.
Ja, definitiv. Definitiv. Ich glaube, ich habe dich jetzt hier an einer Stelle kurz unterbrochen. Du hattest ja eigentlich so gerade jetzt so diesen Weg erzählt, wie es sozusagen bei dir ging, wie das dein Blickwinkel verändert hat. Und du wolltest es gerade jetzt sagen, wie es dann auch bei den Patienten sich sozusagen der Blickwinkel verändert hat. Ich glaube, das war jetzt der letzte Punkt, den du jetzt gerade noch machen wolltest.
Du, dafür gibt's so einen Podcast, ja, weil du dir gehen Dinge durch den Kopf und du weißt, was deine Hörer interessiert, ja, das weiß ich nicht. Ja, und dann hat man eben gesehen, es gibt Patienten, die nehmen das an und das wird dann auch sehr, ja, der Erfolg, die freuen sich. Weißt du, wenn du sagst, in der Longevity-Medizin ist wie bei allem anderen auch, es ist Messen, Machen, Messen. Der Erfolg wird nicht irgendwie, die kann ich nicht bebildern, sondern das ist das, was Werte sagen, was der Patient fühlt. Und die haben dann eben auch gesehen, teilweise, dass sie um OPs rumgekommen sind. Wo ich gesagt habe, ja, ist in Ordnung. Ich verstehe, dass sie keine OP haben wollen. Aber ohne ihr Zutun wird es nicht gehen. Und es gibt auch welche, die sagen, nö, das ist mir zu viel, das will ich nicht tun. Dann sage ich, ja gut, dann wird es eine OP. Dann ist das so.
Ja. Jetzt lass uns mal ganz kurz auf, du hast gerade gesagt, ich weiß, was unsere HörerInnen wollen, der durchschnittliche, oder eigentlich sind es überwiegend Frauen, aber sagen wir jetzt mal einfach so, die durchschnittlichen HörerInnen des Podcasts sind Mitte 40. So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben jemanden, der ist 45, Mann oder Frau, das Knie meldet sich schon mal, aber ansonsten kann man schon sagen, die Person ist halbwegs sportlich, nicht völlig unsportlich, lebt einigermaßen gesund, aber wie gesagt, das Knie meldet sich hier und da mal wieder. Aus der Sicht der Orthopädie 3.0, was würdest du an dieser Stelle jetzt raten?
Also vor jeder Therapie, egal welcher, steht immer eine vernünftige Diagnostik. Die kommt teilweise zu kurz. Wer mir auf Instagram manchmal folgt, da lasse ich am Freitag gerne mal so die Knaller der Woche raus. Also die Diagnostik steht am Anfang. Du musst immer gucken, woher kommt das Problem. Und das ist bei der Orthopädie, sage ich, entweder es ist mechanisch und es ist biologisch. Wenn du ein O-Bein hast, hast du ein O-Bein. Da kannst du tun und machen, was du willst. Da überlastest du die Innenseite von deinem Knie bei jedem Schritt. So, das ist ein given fact. Da kannst du jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln wenig gegen tun. Also du musst an die Ursache ran. Das heißt, diagnostiziere, wo sitzt die Ursache. Umso biologischer die Ursache, desto nicht invasiver, also weniger operativ, kannst du lösen. Ich kann nichts machen, wenn du aufgrund von einem Bruch ein völlig schräg stehendes Gelenk hast oder dir ist bei einem Fußball-Ski-Tennis das Kreuzband gerissen oder du hast angeboren eine instabile Kniescheibe. Da kann ich jetzt mit irgendwie Ändern des Lebensstils nur bedingt erfolgreich sein. Ja? Da greift Säule Orthopädie operativ. Jetzt haben wir aber, wenn du sagst, ich habe eine 45-jährige Patientin, gerade Beine, normales Gewicht, normal sportiv und hat jetzt Probleme. Gut, dann muss ich mir eben überlegen, und jetzt geht die Individualität los, was ist jetzt bei einer Patientin möglich? Da ändert sich die Hormonsituation. Durch die Hormonsituation wird man empfindlicher für Entzündungen. Man hat mehr freie Radikale. Ich muss mir die Familiensituation angucken. Wie ist es mit den, sind da Kinder? Weil Kinder sind was Traumhaftes, aber Nils, dir erzähle ich nichts und keinem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht. Die sind schon manchmal stressig. Und ich kriege ja immer den Vogel. Ja, sie müssen Stress vermeiden. Sag ich, also wenn ich sowas höre, dann habe ich schon einen
Zuhörer. Dann kriegst du schon Stress.
Im Gepäck. Da kriege ich Puls. Ja. Was soll ich jetzt machen? Soll ich das Kind rausschmeißen oder was? Also das ist immer meine Standardantwort. Haben Sie Kinder? Ja. Mhm. Und stellen Sie die vor die Tür, wenn Sie zu viel Stress haben, damit Sie weniger haben? Nee, Sie müssen stressresilienter werden. Also du musst das angucken und du musst dann fragen, woher kommt jetzt bei der Person der Entzündungstrigger? Ja? Aber da gehören halt eben auch so unangenehme Dinge dazu, wie ist das Gewicht, wie ist der Stoffwechsel? Ist jemand im Zuckerstoffwechsel oder im Fettstoffwechsel? Habe ich eine schadstoffärmere oder eine schadstoffreiche Energiegewinnung. Weil die freien Radikale triggern mir wieder den Knorpelschaden. Ja? Und dann kann man da ansetzen. Und jetzt kommen wir zu 3.0, also zum Thema Regeneration, Stammzelle. Wenn wirklich schon biologisch was zugrunde gegangen ist, Knorpel abgenutzt, Sehnen chronisch entzündet, ausgedünnt, Muskelverletzungen, dann kann man nach Lösung der Ursache eben die Regeneration heute mit ganz anderen Methoden angehen. Und da kommen wir dann zum Thema Stammzellen, Plasma,
Peptide.
Wow. Oh, dürfen wir das hier sagen?
Du darfst ja alles sagen.
Ich habe glücklicherweise auch eine Zulassung in Dubai. Ich ziehe jetzt mal kurz meinen Kittel aus Dubai an, weil da behandeln wir mit unfassbaren Erfolgen, weil sie legal dort sind, mit Peptiden. Ja, also hier steht jetzt gerade
ja. Orthocure. Philipp, tu mir mal einen Gefallen. Ich habe jetzt soweit den Punkt verstanden und ich möchte gleich auf das ganze Thema der Hacks in dem Sinne mit Stammzellen und sowas allem eingehen. Ich möchte aber, bevor wir jetzt darauf eingehen, wenn jetzt jemand einfach sagt, er möchte dafür sorgen, vielleicht hat er einfach noch gar keine Beschwerden, aber er möchte auch, dass es die nächsten 30 Jahre so bleibt. Was würdest du jetzt einfach mal als Tipp, als Handlungsempfehlung für unsere HörerInnen rausgeben, wie man sicherstellen kann, dass man auch seine Gelenke 30 Jahre lang jetzt auch noch weiterhin gut benutzen kann?
Wenn sie nicht wehtun, dann nichts verändern. Also nein, nein, es gibt ganz viele Leute, da funktioniert es wunderbar und dann hören sie in irgendeinem Lauftreff oder in einem Podcast oder kriegen von ihrem, egal wem, ja, hast du schon mal überlegt, du solltest Einlagen verwenden? Du, das ist mir völlig egal, wie krumm und scheps die Füße sind. Wenn es keine Probleme gibt, warum soll ich dann jetzt anfangen? Ja? Also das ist mal die erste Sache. Don't change a running system. Mhm. Ja? Also das klingt absurd. Das Zweite ist, jedem muss bewusst sein, dass eben ab einem gewissen Alter die Entzündung, also das Inflammaging zunimmt. Und da gilt es eben, gegenzusteuern. Ja, da sind wir jetzt in der Longevity oder in der Gesunderhaltungsmedizin. Ob das jetzt ist, dass ich sage, ich nehme Q10, um meine Mitochondrien hochzuhalten, ich nehme regelmäßig Magnesium, ich gucke, dass ich in dunkleren Jahreszeiten mit Vitamin D unterstütze. Ich bin mir bewusst darüber, was ich tue, wenn ich das oder jenes esse und trinke. Das ist doch schon mal das Erste. Und Leute, wirklich aktiv bleiben. Und so wie ich es beim Zahnarzt mache, inzwischen, weil da habe ich schon teuer bezahlt, also nicht in Form von Geld, sondern in Form von Schmerzen und unnötigen Ärger, wenn sich ein Gelenk meldet. Schmerz ist nicht irgendwie, it's a kind of weakness which needs to leave the body oder so ein Blödsinn. Das ist ein Signal und dem ist Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann lässt man sich untersuchen. Aber präventiv, die typischen Gesunderhaltungsgeschichten. Es ist auch kein Problem, irgendwann zu sagen, so, ich bin jetzt 40, 45, jetzt brauche ich einfach was, um meinen Knorpel zu schützen. Weil der ist nicht immer da. Der nutzt sich automatisch über Jahre und Aktivität ab. Und wie immer, die Abwärtsspirale geht auf einmal ganz schnell.
Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Also mein Sonntag, also sprich gestern, sah so aus, dass ich mal spontan überlegt hatte, ich wollte meine Eltern besuchen und bin dann einfach mal zu Fuß gegangen und das sind ungefähr 30 Kilometer. Und einfach nur gegangen. Und nichtsdestotrotz muss ich einfach sagen, dass ich am Ende des Tages schon gemerkt habe, dass du, wenn du einfach mal so, ich halte mich jetzt eigentlich für gut trainiert und sportlich, aber das 30 Kilometer spazieren gehen, dann doch irgendwie eine Spur hinterlässt. So, und das hätte ich jetzt so im Grunde spontan gedacht, da dachte ich so, hä, warum? So, also ich war dann doch...
Naja, aber das ist jetzt schon eine Strecke. Also Nils, das ist jetzt, das schaffen nicht viele. Vielleicht in deiner Community, aber in meiner...
Ja, also auf jeden Fall, ich habe es gemerkt. Ich habe es auch heute Morgen gemerkt, dass meine Gelenke tatsächlich etwas, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen, der herabschauende Hund hat heute Morgen etwas länger herabschauen müssen, bevor die Gelenke wieder fit waren. Aber dann lass es doch mal an dieser Stelle mal rübergehen auf das, was du jetzt schon mehrfach angesprochen hast. Ich möchte mal als Erstes das Thema Stammzellen ansprechen. So, du arbeitest ja schon relativ lange damit. Wenn ich es noch richtig erinnere, deine Zeit lang auch mal in der Karibik, dann eben halt, wie du sagst, auch eben hattest du auch eine Zulassung in Dubai. Aber es sind ja auch gewisse Dinge jetzt auch schon in Deutschland erlaubt. Das heißt also, vielleicht erzähl doch erstmal, was passiert eigentlich im Körper, wenn du mit Stammzellen arbeitest?
Also dazu muss man erstmal wissen, wir haben Stammzellen überall und die Stammzellen sind eigentlich unser Maintenance-Team oder unsere, ja, unser Ersatzteil.
Die Facility-Manager.
Oder unser der Facility-Manager, sehr schön. Das ist unser Ersatzteillager. Mhm. Ja? Also zum Beispiel eine Hautzelle geht alle paar Wochen zugrunde, weil dann tut die nicht mehr und irgendwann ist das auch mit der Zellteilung vorbei und dann brauchen wir neue und dann werden die Stammzellen, die in der Haut liegen, aktiviert, um neue Hautzellen zu bilden. Ja, so sind wir gebaut. Hast du keine Stammzellen mehr, dann wird es dann langsam schwierig. Ist genau mit dem NAD+, wenn das aus ist, dann ist vorbei. Entwicklungsgenetisch, historisch gesehen ist es so, wir haben am Anfang die befruchtete Eizelle, das ist die omnipotente Stammzelle. Die kann alles. Ja? Sehen wir ja an uns beiden, was dabei rauskommt und wenn wir uns in der Welt umschauen, das ist faszinierend, das ist beeindruckend. Das entsteht aus einer einzigen Zelle. Ja? Also das ist ungefähr so, wie wenn man sich das All vorstellen möchte mit zig Milliarden Jahren und noch nicht mal eine Ahnung hat, wo irgendwelche Sterne sind, genauso faszinierend
finde ich. Ich finde das ja im Grunde genommen eigentlich, für mich ist es fast so ein bisschen, weil du sagtest schon, das sind die Handwerker. Und wenn du dir überlegst, wenn du an Handwerker denkst, dann denkt jeder wahrscheinlich erstmal an irgendeine spezielle Kategorie von Handwerker. Der eine denkt an Bauarbeiter, der andere denkt an Klempner, der andere an Elektriker, der andere an Tischler. Aber es sind ja alles die übergeordnete Kategorie Handwerker. So, nichtsdestotrotz würde man sagen, dass der Tischler nicht zwingend auch ein guter Elektriker ist. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja eigentlich jemand, der das alles kann. Der in allem richtig, richtig gut ist. Und ich finde, das ist ja eigentlich die Faszination, dass du sagst, der kann Tischlern, der kann Elektrikern, der kann Klempnern, der kann Mauern, der kann das alles.
Ja, es ist tatsächlich so. Und aber das ist diese erste Omnipotente. Aber ich erkläre das auch meinen Patienten manchmal so, dass es, ja, kommen wir dazu später. Jetzt bildet sich im Embryo diese drei Keimblätter, aus einem werden die, ich mache es jetzt sehr rudimentär, werden die, also hier an alle Genetiker, die das jetzt hören, bitte mich hier nicht blamen und bashen, mir ist das durchaus bewusst. Aber wir
versuchen zu vereinfachen, da bin ich eigentlich Experte drin, normalerweise ist das mein Job, aber bitte übernehme ihn gerne.
Nein, um Gottes Willen. Oh Gott, jetzt habe ich, glaub jetzt.
Nein,
jetzt,
deswegen werde ich gebasht und nicht du.
Jetzt das ganz schnell beenden. Also, und dann haben wir die drei Keimblätter und aus dem einen wird das Blutsystem, aus dem anderen das Nervensystem und aus dem dritten Organe und Gewebe. Ja? Und das heißt, jetzt habe ich schon mal so drei Gruppen von Stammzellen. Das Nervensystem ist eine Mischung. Und jetzt rede ich schon von pluripotenten Stammzellen. Weil jetzt ist es so, die einen machen mehrheitlich das eine und weniger das andere. Und jetzt kommen wir zu der Zeit, und das ist auch nicht ganz unwichtig für dann die Therapie, zu der wir jetzt sicherlich gleich kommen werden, zu der Zeit nach Geburt. Ab da nennen sich jegliche Formen von Stammzellen adult. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt 45 Jahre alt sind, sondern sie sind ab da in ihrer Art und Fähigkeit beendet. Ja, also vorgegeben. Und jetzt unterscheidet man zwei Gruppen, nämlich einmal die blutbildenden Stammzellen, hämatopoetische, und die gewebebildenden Stammzellen. Ja? Die blutbildenden findest du im Knochenmark und manchmal in der Blutbahn und so noch vorhanden im Nabelschnurblut. Die gewebebildenden und regenerierenden, die findest du, die mesenchymalen, die findest du im Rest, mainly Organe, und da bietet sich natürlich, wenn man jetzt an Therapien denkt, vor allem das Fett an. Und jetzt hast du vorher gesagt, ja, der ist dann Klempner und, ja, und das ist egal, nur weil du jetzt gesagt hast, per se bist du mal Elektriker, wenn du aber den Elektriker in der Grundstufe nimmst und sagst, du pass mal auf, dein halbes Jahr Grundausbildung ist vorbei, aber jetzt stecke ich dich da drüben in die Gruppe der Maler, dann wird es ein perfekter Maler. Ja, respektive, wenn ich von mir selber eine adulte Stammzelle aus dem Fett nehme, sie da raus extrahiere und sie zum Beispiel in eine Haut gebe, dann lernt die in dem Moment, sich zur Haut zu differenzieren, weil die Ausgangszelle ist einfach eine gewebebildende Stammzelle, die von ihrer Umgebung getriggert wird. Mhm. Ja? Wenn,
ja, soweit klar. Sie ist gewebebildend, aber jetzt ist die Frage, kann ich die blutbildende Stammzelle zur gewebebildenden machen?
Die haben auch teilweise gewebebildenden Maßnahmen. Also es wird ja immer wieder gefragt, was nimmst du denn jetzt, wenn du Knorpel regenerieren möchtest, was ja bei mir so ein Schlagthema ist. Ich nehme ganz sicherlich kein Knochenmark, weil aus dem Knochenmark habe ich blutbildende Stammzellen und ein paar auch prozentual gewebebildende, die bringen mir aber leider nicht so viel. Ja, deswegen musst du immer überlegen, was will ich nachbilden, und in diesen Vorratskeller gehst du.
Ne? Gut. Das heißt also, die Stammzellen nutzt du speziell, um im Grunde genommen eigentlich eine Art Reparaturauftrag gar nicht mal nur auszulösen, sondern ihn auch ausführen zu lassen. Richtig?
Richtig. Die Stammzellen haben zwei verschiedene Kapazitäten. Einmal, wie du es gerade, man hätte es nicht besser beschreiben können, Auftrag geben und ausführen. Auftrag geben, der wird eigentlich vom Gewebe gegeben, aber die Stammzellen schaffen mal vor allem die Möglichkeit, dass eine Eigenregeneration stattfindet, ähnlich wie Plasma.
Naja, und es ist ja manchmal auch, dass die Information, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, ich habe mich lange mit dem Professor Augustinus Bader, der ja mehr durch seine Hautcreme als durch seine Stammzellenforschung bekannt ist, aber eigentlich ist er ja Stammzellenforscher, und ja. Der hat ja...
Beauty Cells.
Und der hat ja mir das immer so erklärt, dass es eben halt ganz häufig diese Reparaturaufträge eben halt auch nicht da ankommen, wo sie sind. Das heißt also, manchmal ist eben halt da die Kommunikation unterbrochen und deswegen der Heilungsprozess teilweise kommt dadurch dann auch nicht so richtig in Gang. Und das kann ich mir eben halt vorstellen, dass wenn man schon die Bauarbeiter direkt auf die Baustelle stellt, dass sie dann natürlich auch den Auftrag stärker wahrnehmen.
Klar, ich meine, du redest jetzt hier gerade eigentlich von dem äußeren Ring des Hallmarks of Aging, nämlich fehlende interzelluläre Kommunikation. Die Aufträge werden gar nicht mehr erteilt, weil das System komplett erschöpft ist, und Erschöpfung der vor Ort befindlichen Stammzellen. Das ist ja, wenn du dir die Hallmarks of Aging anschaust, ist das ja der äußere Ring, ne? Also, und jetzt verstehst du, warum ich sage, dass das eigentlich alles in der Orthopädie miteinander verknüpft ist. Da habe ich wieder mein Dreieck. Ich habe die Longevity-Medizin mit dem Altern, mit dem Wissen, was ist der äußere Ring des Alterns. Ich habe die Orthopädie, um eventuell den Auslöser zu beseitigen. Und ich habe die Stammzellen, um das dann wieder rückwärts zu regenerieren.
Sehr gut, sehr gut. Das heißt, in welchen konkreten Fällen nutzt du denn jetzt? Du hattest schon einen angesprochen, zum Beispiel bei dem Thema Regeneration eines Knorpels. Das wäre jetzt sozusagen einer der Anwendungsbeispiele. Hast du noch vielleicht das eine oder andere weitere Beispiel, wo man sagt, okay?
Naja.
Ja?
Ja, ziemlich viel. Also schnellere Heilung, also zum Beispiel nach Operationen, Leistungssportler mit Kreuzbändern oder überhaupt. Also bei mir wird es, wenn ich mir mein Kreuzband reißen würde und ich reiße es mir zum Beispiel direkt vom Knochen ab, sodass ich nicht eine Vollrekonstruktion brauche, dann würde ich das da wieder hin fixieren und direkt mit Stammzellen besiedeln. Ja, weil damit habe ich eine beschleunigte Heilung. Dann Sehnen, Schultern, Sehnenrupturen, chronische Rückenschmerzen. Und dann kann man eigentlich auch schon, und jetzt geht schon so ein bisschen der Drift über, wir haben teilweise wirkliche Probleme mit postoperativen Vernarbungen, sichtbare und nicht sichtbare, die äußeren und die inneren. Da kann man massiv arbeiten. Und ja, was Narben löst, das wird natürlich dann auch gerne in der Ästhetik verwendet. Das ist jetzt zwar nicht mein Steckenpferd, ich mache das zwar auch, aber Gen tut es auch sehr erfolgreich, das macht aber bei mir... Nicht ich, sondern das macht eine Kollegin.
Aber ich finde es ganz spannend, was du sagst, weil die meisten hätten, also so inklusive mir, würde jetzt in diesem Fall erstmal daran denken, alles, was kaputt ist, sollte dann in irgendeiner Form durch diese Art und Weise repariert werden können, schneller repariert werden können oder effizienter oder wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, wir sprechen die ganze Zeit von einer Art von Reparatur. Das, was du jetzt aber gerade angesprochen hast, ist wahrscheinlich das, worunter die meisten Menschen leiden, wenn sie zum Orthopäden gehen, nämlich das Chronische. Das heißt also zum Beispiel die chronischen Rückenschmerzen. Das heißt, wenn ich mir jetzt so vorstelle, jemand leidet unter chronischen Rückenschmerzen, würde ich jetzt mich fragen in meiner laienhaften Art, wo genau ist die Baustelle?
Naja, da sind wir wieder auf dem Punkt vorher. Das ist die Diagnose. Ich muss den Auslöser, ich muss eine Diagnose erzwingen. Ja, das ist auch das, wofür, ja, wo jetzt so ein bisschen in der Systemmedizin und politischen Medizin drin sind. Das wird oftmals, die Zeit reicht gar nicht dafür, die Mittel reichen nicht dafür, und deswegen wird es oftmals, du musst den Auslöser der Problematik identifizieren. Nur dann kannst du erfolgreich sein. Was du da nimmst aus deiner Toolbox, ist egal.
Ich fand das mal ganz interessant, das war, du weißt ja, ich komme ja aus der Lanzerhof-Welt und da beschäftige ich mich sehr, sehr stark mit dem Thema Darm, und da haben wir dann unter anderem, habe ich in dieser Zeit gelernt, dass es durchaus sein kann, dass wenn eben halt der Darm dauerhaft eben halt zu einer Verkrampfung führt, das kann durch die falsche Ernährung, können schlechte Ernährung, zu schnelles Essen, You name it. Also auf jeden Fall, der Darm Probleme macht, kann es sein, dass der Darm durchaus eben halt bei dauerhaften, sage ich mal so, das Problemen sich auch auf den Hüftbeuger auswirken kann und der Hüftbeuger wiederum auf den Rücken zieht und dadurch die Probleme entstehen. Das heißt, genau genommen ist es ja dann eigentlich so, dass man erstmal seine Diät ändern sollte oder seine Probleme im Darm im Griff kriegen könnte, damit dann eben halt dieses Rückenproblem dann eben halt so weg ist. Sind das so Fälle, die dir auch bekannt sind?
Ja, und die sind mir nur zu bekannt und da bringst du es auch wieder. Das ist für mich Orthopädie 3.0. Den kannst du, dem Kollegen kannst du den Rücken spritzen oder dem Patienten, Patientinnen mit allem Möglichen. Und es wird nicht aufhören, weil das Problem nicht aus dem Rücken kommt. Der Rücken ist zwar Symptomträger, aber du darfst nicht die Symptome behandeln. Die darfst du mitbehandeln, aber du musst den Auslöser behandeln. Also schöner hättest du es gerade nicht beschreiben können. Dieser Patientin, Patient hätte ich am Rücken machen und tun können, was ich will.
Dann lass uns mal einen ganz konkreten Fall nehmen. Jemand kommt zu dir, wir haben eine ganz klare Diagnostik. Wir sehen, dass der Knorpel an einem Gelenk schon sehr stark abgetragen ist. Wir sehen, dass dadurch die Probleme entstehen. Und jetzt wollen wir im Grunde genommen einen Teil der Regeneration über die Behandlung mit Stammzellen dann vornehmen. Wie stelle ich mir das konkret vor? Das heißt, das sind ja nicht, du hast ja nicht einen Schrank voller Stammzellen, sondern es müssen, oder ich vermute, es werden wahrscheinlich dann die eigenen sein. Das heißt, also könntest du vielleicht mal so diesen Ablauf erzählen, was passiert da?
Ja, also wir hier in den meisten Ländern der EU, wir können dann auch gleich nochmal zum Top-Notch der Stammzelle kommen, was ich früher auf den Bahamas gemacht habe, warum ich da hingegangen war. Wie gesagt, nochmal Ursache ausschließen. Wir sagen jetzt mal, es ist alles wunderbar. Es ist einfach eine altersdegenerativ bedingte biologische Problematik. So, in dem ersten Schritt würde ich immer die einfachen Sachen erstmal anwenden, sei es eine Hyaluronsäure oder auch ein Plasma. Warum? Wenn das nicht wirkt, dann brauche ich auch nicht mit Stammzellen um die Ecke zu kommen, weil dann habe ich nicht verstanden, woher das Problem kommt. Ja, das sind so die kleinen Dinge. Wenn die aber erfolgreich sind, und damit wäre übrigens deine Wirbelsäule auch rausgefallen, weil die hätte auch darauf nicht reagiert. Ja, der hätte gesagt, okay, das kommt nicht aus dem Rücken. Da brauchen wir auch nicht dann mit Stammzellen kommen, wird genauso wenig helfen. So, das ist mein erster Schritt. Ob ich den selber mache oder mir von jemand anderem, Kollegen, Kolleginnen gesagt wurde, das hilft, wunderbar.
So, Entschuldigung, Hyaluron oder was war das andere?
Plasma. Plasma.
Okay.
PRP, ACP, Platelet-Rich Plasma ist aus dem eigenen Blut, ja, und das ist so, das sind aber noch keine differenzierbaren Zellen, da sind nur Wachstumsfaktoren drin, da sind blutbildende Faktoren drin und Entzündungshemmende. Die können nur eine Heilung ermöglichen, aber nicht proaktiv bewerkstelligen. Mhm. Ja, jetzt muss ich Fett abnehmen. Das ist eine klare Rechtslage. Die einen wollen, dass du dafür in einen Eingriffsraum gehst. Das zweite Land sagt, das kannst du bei dir in der Praxis machen. Das dritte sagt, du musst dafür in OP. Das brauchen wir hier nicht diskutieren. Da muss sich jeder nach dem richten, was die Vorgabe ist. Per se muss Fett gewonnen werden. Das möglichst mit wenig Lokalanästhetikum, weil das Lokalanästhetikum, wenn du es direkt ins Fett spritzt, die Stammzellen nicht gerade pfleglich behandeln. So, und jetzt geht es darum, dass ich aus dem Fett die Stromal Vascular Fraction, also SVF, so nennen wir das, extrahiere. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der EU oder in den meisten Ländern sind rein physikalische Techniken erlaubt, mit Schleudern, mit Waschen, mit Zerschlagen, mit Zentrifugieren, mit verschiedensten Möglichkeiten, das ist ein relativ komplexer und aufwendiger Prozess, bis du am Schluss zwar nach wie vor unter dem Mikroskop Fett hast, aber da alle Schmutzstoffe draußen hast, die Fibrin-Cluster draußen hast, also die, und hast dann am Schluss eine, ich nenne es jetzt mal Emulsion, die man dann gezielt dorthin bringt, wo sie hingehört. Ganz neu ist, was ich jetzt bei mir in Zürich mache. In der Schweiz ist das Banken, das heißt das Aufbewahren des Fettes, möglich. Machen ganz viele von meinen Leistungssportlern, die sich in Trainings- oder Saisonpausen Fett abnehmen lassen. um es für den Fall einer Verletzung sofort verfügbar
zu machen. Ja, das habe ich jetzt gerade erst gelernt. Ich glaube, Haaland, den kennst du auch, ne? Der macht viel in diesem Stammzellenbereich aus der USA, aber egal, auf jeden Fall, der hat mir das auch erzählt, dass da das Thema Banking eben halt jetzt gerade ein Riesenthema ist, weil natürlich, wenn du das relativ frühzeitig, also wenn du jetzt eher in den 20ern deine Stammzellen rausnehmen lässt, das natürlich schon auch einen Vorteil hat, dass wenn du mal 50 bist, dass die dann auch noch ein bisschen fitter sind einfach.
Naja, klar. Und du hast auch noch zahlreicher. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und du, NFL und Premier League ist das seit Jahren gang und gäbe. Ja? Also das ist, also auf jeden Fall so, läuft das dann ab. Und ja, dann gilt natürlich auch hier eine Nachbehandlung. Ich erkläre es immer so: Wenn du einen Rasen säst, dann lässt du am nächsten Tag auch nicht deine Kids drauf Fußball trainieren und wunderst dich dann, dass nichts wächst. Ja, also eine gewisse Love, Tender and Care für die Gegend, in der du das applizierst, ist schon notwendig.
Wie lange ist das so in etwa? Was würdest du sagen? Oder kommt drauf an?
Du, das kommt drauf an, aber über den Daumen gepeilt 6 Wochen. Wenn mich jetzt gefragt wird, ja, Knorpelschäden hinter der Kniescheibe oder, dann sage ich, naja, dann würde ich 6 Wochen lang jetzt keine tiefen Kniebeugen machen und vielleicht auch nicht unbedingt gerade die Tour de France radeln. Normales Bewegen, normales, schönes, pflegende Gelenk, Therapie, ja.
Ich glaube, du hast mir bei der letzten Aufnahme das auch erzählt, dass da einen deiner Patienten, den ging es einfach schon so gut wieder mit deinem Gelenk, dass du ihn in deinem Tennisverein getroffen hast. Irgendwie war das nicht sowas?
Alter, ja. Liebe Grüße an dich, lieber B. Ja, du weißt genau, wer gemeint ist. Dem habe ich an einem Mittwoch habe ich dem die Zellen gegeben. Es war, glaube ich, kurz vor den Herbstferien. Um ihn dann, aber ungelogen, 9 Tage später beim Tennistraining zu sehen. Ist jetzt nicht das, was ich empfehle, aber es ging ihm wohl so gut, dass er das schon wieder hat machen wollen. Vielleicht war auch ein bisschen, keine Ahnung, was dabei. Wenn ich jetzt Midlife-Crisis mache, ist er böse
mit. Welche Risiken und Nebenwirkungen müssen wir denn sozusagen an dieser Stelle aufklären?
Risiken auf jeden Fall bei der Fettentnahme. Es kann immer zu Nachblutungen, zu Hämatomen, zu Entzündungen und im schlimmsten Fall zu einem Infekt kommen. Das kann aber bei jeglicher Form, selbst wenn ich zum Botox-Spritzen irgendwo hingehe, passieren. Also das ist einfach ein typisches Eingriffsrisiko. Ja? Ansonsten ist das komplett risikoarm. Diese Frage, ja, das kann doch Krebs erzeugen, das ist bei dieser Art der Stammzellen kompletter Humbug. Ja, weil wenn die von dir kommen und irgendwo in ein Gelenk oder so gegeben werden, dann kann da nichts passieren. Wir können, wenn die Zeit noch zulässt, sicherlich auch gleich über die systemischen Longevity-verjüngenden Stammzellen reden, aber hier bei denen null, nada, niente.
Sag mal, Philipp, dann habe ich das jetzt so verstanden mit dem ganzen Thema der Orthopädie 3.0. Jetzt hast du ja auf den Bahamas nochmal das Thema Stammzellen etwas anders bearbeitet. Da ging es ja generell um das Thema der regenerativen Behandlung, sage ich mal so. Was magst du vielleicht unsere HörerInnen da auch nochmal ein bisschen mitnehmen, was da genau gemacht wird?
Mhm, sehr gern. Also das Ganze hat angefangen Anfang der 2010er. Und zwar tatsächlich damals im Vatikan, als ich geredet habe bei Life for Cure, und da kam die Stammzellbehandlung für Seldom Diseases oder auch tatsächlich viel, viel, viel aus der Krebsforschung und Behandlung. Und dann war die Intention, dass man eben, wenn man Stammzellen, Idealfall die eigenen, in die Blutbahn gibt, dass man nicht mehr lokal gebunden ist, sondern im ganzen System arbeiten kann. Das ist in den meisten Ländern der Welt aufgrund verschiedenster Gesetzeslesungen, Deutungen nicht möglich gewesen, weswegen wir damals auf die Bahamas gegangen sind, weil die das Gesetz anders lesen und nicht, weil es da so besonders fancy und schick ist, also das war es alles anders, war auch wirklich mühsam, hatte noch ein Labor in Tokio und eins in Houston, also ich habe teilweise wirklich nur noch so geguckt, aber dort haben wir dann angefangen mit das Wiederfett als Basis zu nehmen, aber jetzt die Stammzellen mit einem Enzym komplett lupenrein aus dem Fett rauszufiltern. Und dann hatte ich die danach steril, ganz klar, und konnte sie in die Blutbahn geben. Und damit haben sich natürlich auf einmal Therapiemöglichkeiten ergeben für Indikationen, die waren beyond belief. Also das war Parkinson, das war Alzheimer, das waren Autoimmunerkrankungen, Rare Diseases, Lungenfibrosen. Und da haben wir auch wirklich die Ergebnisse alle festgehalten, haben die auch strukturiert, haben zum Beispiel auch gesehen, dass Diabetes-Erkrankte danach weniger Insulin benötigt haben. Wir hatten Parkinson-Kranke, die ihr Hemd wieder vernünftig knüpfen konnten. Wir haben auch Navy Seals gehabt, also die ganzen Batteries, so diese Sechser-Teams, die zu uns kamen mit Post-Traumatic Brain Injuries und Schlafstörungen und chronischen Depressionen, die wir wirklich erfolgreich behandeln konnten. Also das war für mich damals der absolute Game Changer, wo ich gesagt habe, wow, was da alles regenerativ möglich ist. Leider kam dann Corona und dann kam noch ein Hurricane und dann war das bis dahin leider Geschichte. Aber bis dahin, und das sind systemische Stammzellen, ich bin aktuell wieder dabei, da was aufzusetzen, das ist regulatorisch. Es ist technisch, ist nicht das Problem. Es ist die Regulatorik, die mir da noch ein bisschen Headache macht. Aber das war bis zu Corona ein... Also da bin ich dann tatsächlich, da habe ich mich gefragt, warum haben die mir das an der Uni nicht ein einziges Mal? Ja, die Systemmedizin hat mir das nicht ein einziges Mal noch nicht mal erwähnt.
Jetzt gibt es wahrscheinlich die ein oder anderen HörerInnen, die dann denken, ach, das klingt ja super, das will ich auch haben. So, das heißt also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist das im Augenblick in Deutschland noch immer nicht möglich, richtig?
Nein, ist es nicht. Also man kann jetzt sagen, es gibt so drei Grundregeln. Das eine ist autolog, es muss von mir an mich kommen. Das zweite ist homolog, das heißt, das Gewebe darf nicht verändert werden und oder sagen wir mal so, es muss dahin zurück, wo es herkommt. Und das dritte ist, Juristendeutsch, es darf nicht mehr als minimal manipuliert sein. Du siehst, ich habe dieses Wort ganz oft verwendet. Also, das heißt, das Fett muss danach als Fett noch zu identifizieren sein und es muss dahin zurückkommen, wo ich es hergenommen habe. Also es muss wieder ins Fett rein. Die Argumentationskette, dass ich sage, wenn ich Fett absaug, will ich gar nicht ans Fett, sondern ich saug Stammzellen ab, das wollen die meisten Staaten so nicht lesen. Ich bin da jetzt bei einem Staat dran, bei dem das so gelesen wird und das sollte vielleicht bis Ende des Jahres wieder möglich sein, aber hier in Deutschland nicht und in der Schweiz auch nicht, aber ich bin sehr guter Dinge, 2026, wir haben gerade Sommer 25, werde ich das wieder anbieten.
Ja, ich.
Aber da war erstmal mit Corona und Hurricane Schluss. Leider.
Und dann hattest du mir mal erzählt, bist du ja von diesem Punkt eigentlich so ein, ja, bist du zu dem Thema NAD Plus auch gekommen. Habe ich das soweit richtig?
Das war eigentlich... Das hast du völlig richtig. Also das war meine Historie zur Orthopädie 3.0. Ich hatte Patienten, die bei mir nicht Schlange standen, aber die nach wie vor sagten, hey, wir wollen doch. Und ich sagte, ja, aber wir können im Moment nirgendwo hinfliegen. Also wir nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und so kam dann auch die ganze Geschichte mit NAD und Longevity. Wie kann ich eine Alternative finden? Und dann stieß ich eigentlich auf der Suche zum Ersatz für systemische Stammzellen auf NAD+. Weil egal, was ich gelesen habe, es hieß immer wieder, NAD+ aktiviert Stammzellen. NAD+ kann DNA reparieren. NAD+ kann Telomere. Ich sage, also wenn das das alles ist, dann muss ich mich da mal rein vertiefen. Und daraus entstand dann auch, wie du richtig gesagt hast, erstmal NAD Longevity, was ich jetzt alles zusammen zu mir in die Ortho-House gezogen
habe. Und jetzt erklär bitte doch einmal noch für unsere HörerInnen erstmal, was ist NAD+?
NAD+, wird genannt entweder Coenzym 1 oder das Enzym der Jugend. Aber nicht deswegen, weil es jung macht, sondern weil wir als junge Menschen deutlich mehr davon haben. Das NAD Plus ist in nahezu allen Stoffwechselaktivitäten mit involviert. Und das Wichtigste für uns ist Energiegewinnung, ATP, aus dem alles funktioniert, und dafür brauchst du NAD Plus. Zucker plus...
Ja, ich erkläre das immer so grob einfach. Also die Mitochondrien sind ja eigentlich unsere Kraftwerke in den Zellen. Das heißt, also da wird die Energie in Form von ATP produziert. Und jedes Kraftwerk braucht ja irgendeine Art von Energie, irgendeine Art von Treibstoff. Und dieser Treibstoff ist NAD+. Kann man das so grob vereinfacht so sagen?
Völlig richtig. Das kannst du sagen. Es gibt dann auch noch die Energiegewinnung außerhalb der Mitochondrien. Das ist die, die schadstoffreiche und die nicht so wirklich produktive. Die braucht mehr NAD+, um weniger ATP zu erzeugen. Aber du sagst es völlig richtig. Also das ist das System, ja, du musst, das ist der Invest, den du tätigen musst, um hinten was rauszubekommen. Und dabei wird in diesem Vorgang NAD+ zu NADH reduziert. Das Ganze wäre jetzt schön, wenn aus jedem NADH wieder ein NAD+ wird. Das ist aber nicht der Fall. Und somit sinkt unser NAD-Plus-Spiegel nahezu täglich. Also sekündlich, ständig, auch jetzt gerade wieder. Und das nächste ist, wenn man dann weiterliest, was machen die? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Historie von dem NMN. Da kann man jetzt verschiedene Meinungen dazu haben. Das NAD-Plus hat auch noch andere Aufgaben. Das NAD-Plus aktiviert Telomerase, das heißt, es stabilisiert die Telomere, die Schutzkappen unserer Chromosomen. Weswegen es dann natürlich sofort heißt, naja, dann kann man es ja in der Longevity-Therapie anwenden, weil es stabilisiert unser Genpool. Das nächste ist, es hat die Fähigkeit, zusammen mit PARPs DNA zu reparieren. Wieder sowas, wo du sagst, naja, umso älter wir werden, desto anfälliger ist unsere DNA. Also können wir sie reparieren. Also nicht also, damit können wir sie reparieren. Das nächste ist, und das ist jetzt, wo David Sinclair damals mit NMN kam, weil David hat ja eigentlich sein, und ich hoffe, dass er irgendwie dafür den Nobelpreis bekommen wird, die Sirtuine wirklich grundlegend erforscht und neu aufgestellt. Aber die funktionieren nur in der Anwesenheit und Präsenz von NAD+. Und so kannst du es weiterspielen. Mitochondrienqualität und Quantität ist abhängig von NAD+. Unser Selbstreinigungssystem Autophagie wird gepusht von NAD+. Unsere kognitive Plastizität ist abhängig von unseren NAD+-Spiegeln. Und dann war das für mich eben vor 5-6 Jahren so die ideale Version, als es darum ging, NAD Plus oder eine Alternative für meine Stammzellen zu suchen.
Ja, ich möchte an dieser Stelle vielleicht eine kleine Ergänzung nochmal geben, wenn du mir die erlaubst, weil du hattest es an einer Stelle schon mal angemerkt, das Thema wieder Q10, also Coenzym Q10, ist ja an dieser Stelle auch nochmal ein relevanter Faktor, weil ganz viele Menschen durch Alter, Stress, ungesunden Lebensstil ja auch keine so gesunden Mitochondrien mehr haben. Und deswegen, wenn wir jetzt dabei dem Bildnis bleiben mit den Kraftwerken, dann ist es ja häufig so, dass es dann in einen kaputten Motor nochmal mehr Öl rein oder mehr Benzin reinzugießen, erstmal nicht so viel Sinn macht, sondern dass im Idealfall natürlich die Maschine auch gut geölt ist und gut läuft. Und da kommt dann ja wiederum das Thema Q10 dazu. Ich finde das insofern immer ganz wichtig, weil ich auch wieder aus meiner Arbeit aus der Lanzerhofwelt kenne, dass ganz viele Leute immer sagen, ich brauche mehr NAD+, damit ich eben halt mehr Energie habe. Aber wenn der Motor nicht gut funktioniert, dann ist nicht ideal. Würdest du mir da zustimmen?
Ich stimme dir da absolut zu. Also für mich ist NAD+ der Kaffee auf dem Frühstücksbuffet. Aber es ist nicht das Frühstücksbuffet alleine. Und das nächste ist, auch deine Philosophie, die ich komplett nachgehe und auch unterstreiche, ist dieses Detox, Repair, Regenerate. Und du musst erst detoxen, bevor du anfängst aufzubauen. Also NAD Plus im Detox zu verwenden, ist Quatsch. Q10 Q10, baue erst wieder auf, richtig, um mit dem Motor zu reden, erst den Zylinderkopf wieder dicht machen, dann Raketentreibstoff reinfüllen. In der D-Plus ist Raketentreibstoff. Aber wenn der Zylinderkopf nicht dicht ist, dann läufst du Gefahr, dass du in guter Absicht das Ding so richtig heiß laufen lässt. Auch so eine Gefahr, die ich bei den Drip Bars sehe, die einfach so aufs Geradewohl da mal draufhalten. Ja? Also
jetzt lass uns doch mal ganz kurz darauf eingehen, weil du hast es jetzt auch schon kurz Sinclair und NMN angesprochen, ist ja in Europa nach wie vor nicht zugelassen, offiziell ist als Chemikalie klassifiziert, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist. So, jetzt gibt es ja aber einen Grund dafür, warum NMN überhaupt entwickelt wurde, weil, wenn ich das soweit richtig weiß, dass einfache NAD Plus nicht so in die Mitochondrien reinkommt, weil es eben halt als Molekül zu groß ist. Und nichtsdestotrotz tut sich ja die EU wahnsinnig schwer damit, NMN in Deutschland bzw. in Europa zuzulassen. Könntest du unseren HörerInnen vielleicht dazu kurz was erzählen?
Na, sehr gerne sogar. Also erste Aussage ist völlig richtig. NAD Plus kannst du, also du kannst NAD Plus nicht als Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil das Molekül zu groß ist, um überhaupt aufgenommen zu werden. Ja? Das heißt, so diese einfache, ich nehme eine Tablette, gibt's nicht. Die nächste Aussage, NAD Plus gelangt nicht in die Zelle, stimmt so nicht ganz. Es gibt so Türchen, die sich öffnen, PX43, da geht's schon rein. Jetzt war natürlich die Idee, ich suche etwas, was ich oral nehmen kann, weil das kann jeder zu Hause machen. Da kam dann das NMN her. Das NMN ist chemisch gesehen die Vorstufe von NAD+. Ja? Jetzt ist aber folgende Überlegung da, weswegen auch in meinen, aber das ist meine persönliche Meinung, berechtigter Art und Weise NMN nach wie vor kein Nahrungsergänzungsmittel ist, sondern immer noch als Chemikalie geführt wird. Und zwar in vielen Ländern, nicht nur in der EU. Ja? Es ist folgendermaßen, wenn das NMN nicht in NAD Plus umgesetzt wird, dann ist es durchaus möglich, dass es als reines Nikotinamid in der Bauchspeicheldrüse abgelagert wird. Das lassen wir jetzt mal sacken. Das zweite ist, es kann reduziert werden auf Vitamin B und lagert dann in der Leber ab. Da sind nun beides keine Organe, in denen ich dringend, also ich, Philipp, dringenderweise Ablagerungen haben möchte. Ja? Ich weiß nicht, ob das die Gründe sind, dass es in der EU nur als Chemikalie zugelassen ist oder weil es in der Natur einfach nicht vorkommt. Aber das sind für mich die zwei Gründe, warum ich NMN, und ich mache viel für meine Longevity, denke ich zumindest, NMN nicht selber nicht
nehmen. Du aber hingegen dann, das wäre ja die Alternative, NAD Plus als Infusion wahrscheinlich dann nimmst.
Da gibt's also, wir kommen nachher sicherlich nochmal drauf, es gibt auch zwei, drei Nahrungsergänzungsmittel, die für mich da ausschlaggebend sind. Die machen auch Sinn und die sind auch natürlich vorkommend und die Vorstufen. Wenn ich es aber verwende, entweder nehme ich es als Infusion, dann habe ich es wirklich hochdosiert, oder ich nehme es als Self-Injections, also so wie diese Peptid-Pens oder wie dieses Mojave und wie es nicht alles heißt, gibt es inzwischen das NAD Plus auch als Pen und das verwende ich und gebe es auch meinen Patienten, die da sehr zufrieden.
Als Nahrungsergänzungsmittel ist ja zugelassen in der EU, das haben wir bei Sunday Natural auch, Nicotinamid Rebusid, das heißt also unter der Abkürzung NR. Und das hat ja eine Zulassung. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, yeah. Absolut. Das ist meine Meinung, dass es bei mir zu Hause auf dem Küchenboard steht, neben der anderen Sammlung. Das ist, gehört für mich zum täglichen Must-Be.
Vielleicht auch da kurz zur Aufklärung für unsere HörerInnen. Es ist ja so, dass Nicotinamid Rebusid quasi die Vorstufe eigentlich, wenn ich es genau weiß, aber da bin ich jetzt auch so nicht ganz sattelfest, dass es eigentlich eine Vorstufe der Vorstufe ist. Das heißt, eigentlich ist der Prozess Nicotinamid Rebusid, dann zu NMN, dann zu NAD+. Das heißt also, eigentlich würde man auf den ersten Blick erstmal sagen, da fange ich einfach ein bisschen früher nur an.
Ja, du fängst ein bisschen früher an. Aber wenn das umgewandelt wird, ist es so, dass der Anteil dessen, was dann umgewandelt wird, auch tatsächlich dann wohl in höheren Maßen am Schluss zu NAD Plus synthetisiert wird. Und die Nebenwirkungen, wenn das eben nicht zu NMN wird,
zu vernachlässigen sind, weil es letztendlich eigentlich eine Art von einem B-Vitamin ist, was aber im Grunde genommen eigentlich genau ähnlich wie andere B-Vitamine grundsätzlich nicht unbedingt gerne zu überdosieren ist, aber auch man ja, sage ich mal so, das Risiko der B-Vitamine im überschaubaren Rahmen ist.
Absolut richtig. Und das andere Nahrungsergänzungsmittel, das ich aus vielerlei Hinsicht nehme, ist dahingehend auch Tryptophan, ja, weil Tryptophan ist die natürliche Vorstufe, wenn wir jetzt von einer De Novo Biosynthese des NAD Plus reden, ist Tryptophan die Ursprungs- oder das Ausgangsprodukt zur Herstellung, zur Produktion körpereigener.
Genau, und Tryptophan ist ja auch darüber hinaus hat ja verschiedene andere positive Wirkungen auch nochmal auf den Körper. Ist by the way auch wirklich, ja. I love it. Also Tryptophan für ein gechillteres Leben sozusagen ist es auf jeden Fall ein
Ja, nee, jetzt, das kommt jetzt gerade so ein bisschen rüber wie THC. Also Tryptophan macht dich ja nicht irgendwie gechillt oder träge. Es macht dich ja einfach.
Ja. Resilienter. Ich würde sagen, es macht dich resilienter. Ja. Das meinte ich so ein bisschen mit. Ja, aber ich glaube, wir meinen dasselbe, aber du hast vollkommen recht. Danke nochmal für diese Klarstellung nochmal an dieser Stelle. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, wir haben da jetzt hier eine ganz gute Aufklärung an dieser Stelle betrieben. Ich möchte ehrlich gesagt, damit wir so ein bisschen bei dem Thema Orthopädie 2.0 bleiben, würde ich gerne tatsächlich an dieser Stelle mal weitermachen, dass wir mal wirklich über das Thema Peptide, das heißt, zieh mal deinen Kittel aus, wir gehen jetzt mal Richtung Dubai, weil tatsächlich ich das in der letzten Zeit immer wieder höre, welch...
Jetzt steht's hier schon wieder, verflucht. Nee, das zieht jetzt nicht auch noch raus, auch wenn es in Dubai wärmer ist. Ich muss so das da hinten kurz ändern.
Ja. Also, lass uns mal anfangen, was sind Peptide? Weil ich finde, das Lustige ist, du hattest vorhin auch schon Q10 angesprochen. Q10 habe ich das erstmal in meinem Leben durch eine Hautcreme-Marke aus Hamburg in der blauen Dose kennengelernt, sozusagen. So, die hatten dann irgendwie eine die hatten dann immer geworben, dass sie eben halt Q10-Produkte haben. Genau das Gleiche ist eben halt das Thema Peptide. Wenn ich jetzt am Flughafen irgendwo bin, habe ich das Gefühl, dass jede zweite Hautcreme mittlerweile damit auch wirbt, dass sie irgendwie Peptide beinhaltet. Aber deswegen klär uns da einmal bitte ganz kurz auf, beziehungsweise unsere HörerInnen, was denn eigentlich Peptide sind.
Wow, also Peptide sind im Endeffekt Aneinanderreihungen, aber kurzkettige Aneinanderreihungen von Aminosäuren. Aminosäuren ist eigentlich die Grundstruktur von sehr vielen, ich nenne es jetzt mal Produkten, die wir in unserem Körper
letztendlich haben. Sind Proteine ja auch nichts anderes als Aminosäuren.
Proteine ist nichts anderes als Aminosäurenketten. Ja, die einen sind komplizierter, die anderen sind weniger kompliziert. Und Peptide sind einfach nur kurzkettige Aneinanderreihungen und Proteine sind langkettige Aneinanderreihungen. Und da gibt es zwei Aminosäurenkombinationen, dann hast du ein Dipeptid, drei Aminosäurenkombinationen, ein Tripeptid und so kann man das dann weiterspielen. Und im Endeffekt sind die Peptide dann die Grundlagen zum Beispiel für Hormone. Ja? Das bekannteste Peptid, bei dem keine S danach schreit, wenn man es verwendet, ist Insulin.
Ah, ich hätte ja gedacht, du sagst es Kollagen, aber ja.
Ja gut, da hast du natürlich... Da hast du vielleicht mehr Bezug immer wieder in die Beauty- und Ästhetik-Szene, weil eben Kollagen auch in der Longevity aus zwei Gründen eine berechtigt große Rolle spielt. Ich jetzt nicht so sehr, ich sehe es halt eher im Rahmen Gewicht. Ja, guck dir die Semaglutide an. Ja, das ist genau Das
also Semaglutide vielleicht zur Aufklärung, das ist das im Grunde genommen eigentlich die GLP-1-Rezeptorenagonisten oder andersrum, das ist im Grunde genommen eigentlich das, was man unter dem Namen Ozempic und ähnliches, diese Abnehmspritzen dann eigentlich so findet.
Genau. Dann, deswegen, Peptide sind eigentlich Aber ich sehe schon, warum die Peptide so in manchen Ländern so ungern gesehen werden. Das ist genau das gleiche wie im NAD+. Wenn du es nicht patentieren kannst, wird es ziemlich schwierig. Ja, da hat dann auf, jetzt stell dir mal vor, du umgehst da die Big Pharma, da sind die nicht begeistert von. Also zudem sind Peptide Botenstoffe im Nervensystem, ganz bekannt Endorphine, ja. Dann haben Peptide spielen eine extrem große Rolle im Immunsystem. Sie sind antimikrobiell und sie sind, und da kommen wir dann in die Heilung rein, sie sind eben für die Signalübertragung innerhalb der Zellen, also für eine bessere zwischen den Zellen interzelluläre Kommunikation verantwortlich.
No. Und jetzt kommen wir doch mal zum Thema der Orthopädie 3.0 und Peptide. Das heißt also, wie genau würdest du, wenn du jetzt in Dubai wärst, jetzt damit arbeiten?
Also jetzt muss man sagen, es gibt schon berechtigt Kritik oder Einschränkungen, weil natürlich viele, gerade auch in der Sportmedizin oder im Leistungssport, Peptide als leistungssteigernde Substanzen missbraucht werden. Und es ist natürlich immer eine Frage, kann man jetzt mit irgendwas sinnvoll umgehen oder nicht sinnvoll? Und es ist wie bei vielem, die Dosis macht das Gift. Und beim Insulin ist es ja auch so, da spritzt sich jemand das auch sehr, sehr, sehr gezielt und nicht einfach mal aufs Grate.
Naja, es gibt ja auch diverse Filme, wo die Leute immer einfach in den Infusionsbeutel einfach mal Insulin mit reinspritzen und die Leute dann sterben. Also von daher, auch da sieht man ja immer wieder, dass die Dosis tatsächlich das Gift macht. Also
ja, und wir sind halt bei Peptiden dann nicht mehr irgendwie in der Naturheilkunde, wo du sagst, naja gut, wenn du es überdosierst, dann ist es halt für die Keramik, sondern da können Peptide schon nicht ganz ungefährlich sein. Also die Verantwortung ist da berechtigterweise, und das ist eben bei mir in meiner Aktivität in Dubai, ist es halt so, da kann ich es direkt anwenden, da kommt der Patient zu mir, ist geschult, oder ich entscheide, wie viel er bekommt, um es dann zu Hause, wenn ich denke, okay, Nils, du hast es wirklich verstanden, Nils, bitte, nimm auf gar keinen Fall mehr, ich weiß, Nils macht das nicht, dann gehe ich auch so weit, dass ich sage, hier ist das Ding, und davon gibst du dir jetzt alle 3 Tage das. Aber
das Ding ist eine Spritze, ja, sehr üblicherweise. Also genau über diese Peptide, die wir jetzt gerade reden, ist das ja eine Spritze. So, die meisten, sag ich mal, Spritzen, die irgendeine Wirkung im Körper haben sollen, sei es eben halt auch, dass wir eben halt Triptane, ist ja etwas, was seit vielen Jahren zum Beispiel auch für Migränepatienten immer wieder genutzt wird, die machen das dann einfach ins Bauchfett rein, weil es da natürlich so die ungefährlichste Stelle ist. Bei den Peptiden, wo spritze ich die rein? Auch da, wo das Problem ist, oder auch einfach ins Bauchfett?
Ich würde sagen, du spritzt die sowohl ins Fett, wenn es um die gesamte Regeneration geht, zum Beispiel Epamorelin, Tesamorelin, auch TB500, aber wenn du jetzt auf zum Beispiel Thema Sehnenentzündung gehst, dann gehst du auch in die Region und gibst sie dort subkutan dahin, wo ein Problem ist. Also Schultersehnenentzündungen, Achillessehnenentzündung, ja, das wird schon auch lokal gegeben.
Philipp, dann lass uns doch mal jetzt wirklich zum Schluss kommen. Was hast du selbst in deinem Leben verändert, seitdem du so tiefer in die regenerative Medizin eingetaucht bist?
Ich persönlich habe auf jeden Fall meinen Lebensstil geändert. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich ein Bewusstsein entwickelt habe, dass ich sehr gut, besser als früher verstehe, was ist gut, was geht in Richtung Longevity und was ist nicht gut, ja? Das war ein Lernprozess, der, ich glaube, inzwischen bei mir drin ist. Ich habe meinem Schlaf eine größere berechtigte Rolle eingeräumt. Ich dachte früher immer, 7 Stunden Schlaf ist eine Schwäche, ich brauche nur 5. Inzwischen sehe ich das ganz anders. Ich sage, es ist eine Schwäche, länger zu sitzen und zu sagen, nee, ich bleibe jetzt noch, nichts da. Ich habe Ernährung und Ertrinkung angepasst. Ich habe meinen Fleischkonsum nahezu genullt. Das liegt aber auch an meiner Persönlichkeit, weil ich bin so ein All-or-Nothing-Typ. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache das jetzt nur noch so einmal die Woche, dann bin ich ruckzuck wieder bei dreimal. Einfach wegen mTORs, neu 5G ist für mich Fleisch schwierig mit Longevity zu vereinbaren. Ich schaue auf meinen Wasserhaushalt. Ich gucke, dass ich mich, leider bin ich noch nicht so gut wie du, Nils. Ich sehe das ja immer wieder auf Instagram und denke, fuck, ich müsste es genauso machen. Mit Sport und Bewegung, da kann ich nur jedem empfehlen, lasst euch da von Nils mitnehmen und mitreizen und inspirieren.
Vielen Dank.
Ich habe noch so ein ich habe keinen Bock mehr auf das schlechte Gewissen, wenn ich dich sehe, denke ich, fuck, jetzt musst du mal wieder. Also da, das sind so die Key Facts, klar, und ich supplementiere, weil ich über das Wissen, das ich mir angeeignet und ausgetauscht und gelesen habe, ist mir einfach klar, mit 55 sind einfach Dinge nicht mehr normal und die sind auch normal, dass die degenerieren. Und deswegen habe ich auch so ein paar Tipps und Tricks in meiner Küche oder Hausapotheke.
Ausgezeichnet, lieber Philipp. Ich bedanke mich für das Gespräch. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, mehr über dich zu erfahren, können natürlich dann mal auf die Website von Otto Health gehen. Deine Praxis ist in München. Können mit Sicherheit, wenn sie denn einen Termin bekommen, auch versuchen, dann sozusagen dann bei dir vorstellig zu werden. Und ich sage wirklich nur herzlichen Dank für dieses wirklich sehr spannende Gespräch.
Nils, ich bedanke mich für deine Zeit und dass du mich eingeladen hast, über diese visionäre Medizin mit dir zu reden.
Was ist denn dein Lieblingssupplement, wenn du nur eins nehmen dürftest?
Halt, ihr habt so eine geile Kombi.
Das ist so ein bisschen wie, lieber Philipp, du hast einen Wunsch frei. Okay, ich nehme drei.
Ja, genau.
Die beste Longevity-Kombi, die ich kenne von Sunday Natural, meiner Meinung nach, ist Beautiful Aging. Das ist nämlich da ist eigentlich fast alles drin, was heutzutage gehypt wird im Longevity-Bereich.
Okay, also meine Lieblingskombi aktuell ist noch Immun, weil ich da Q10 und Resveratrol drin habe.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.